Hi Leute, bevor es losgeht noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring.
Und heute mit Tine Steen. Hallo Tine.
Hallo Caroline und hallo Ingo, ich freue mich.
Hallo Tine, danke für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Ja, total schön, dass du da bist. Schön, dass du es einrichten konntest in deinem Buchpremieren-Stress, kann man so sagen, weil du bist gerade voll unterwegs hier in einem Interview und da bei einer Lesung. Und jetzt hattest du letzte Woche, also jetzt haben wir es gerade Mitte November und Anfang November war die Premiere von deinem Comic Die kochenden Affen. Also erstmal nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Veröffentlichung. Wie geht es dir?
Ach, mir geht es gut. Ich freue mich riesig darüber, dass das Projekt jetzt so zu Ende gekommen ist. Es war so ein langer Entwicklungszeitraum und ja, jetzt bin ich natürlich einfach gespannt drauf, wie das gelesen wird. Man sitzt ja lange alleine mit dem Buch und es ist wie so ein Selbstgespräch und jetzt freue ich mich einfach drauf zu hören, wie das bei anderen ankommt oder wie sie es finden oder.
Ja, bei dir ist es so, wir sprechen heute über die kochenden Affen, die beim Avant Verlag erschienen sind. Und ansonsten können wir nämlich gar nicht über so viele Comics von dir sprechen. Also du hast hier und da so kleine Projekte auch gemacht schon. Aber die kochenden Affen ist dein erster Comic. Und was total abgefahren ist, ich hatte dich das schon mal gefragt und wir dürfen es verraten, du bist 60 und das ist dein erster Comic. Wow.
Wie kam es dazu?
Ja, also das ist merkwürdig, aber man muss auch sagen, ich komme jetzt nicht von einem völlig anderen Fach, sondern ich war bisher in der bildenden Kunst unterwegs. Das ist eigentlich mein Hintergrund. Und dann ist es so, dass dieses Thema auf einmal da war. Ich habe in der Kunst aber aus anderem gearbeitet. Ich habe eigentlich an Skulpturen und Malereien gearbeitet. Und auf einmal fing dieses Thema an, sich so herauszubilden als ein Thema, das mich einfach furchtbar interessiert hat. Und dann merkte ich, dass ich da mit der Kunst oder mit meinen bisherigen Methoden einfach nicht mehr weiterkam, dass das nicht die richtigen Methoden waren, um daran zu arbeiten, weil es eben keine Methoden sind, die erzählen konnten. Und dann ist es natürlich so, als Künstler muss man dann immer seine Werkzeuge dem anpassen, was man macht. Und ist ja auch ganz normal, dass man das tut. Also habe ich überlegt, wie kann ich jetzt weiterarbeiten, um dieses Thema irgendwie zu greifen mit künstlerischen Techniken. Und habe dann erstmal so kurz an Film gedacht, aber Film wird sehr schnell sehr teuer, gerade wenn man Leute involvieren muss. Und dann kam ich eben auf den Comic und da habe ich gemerkt, das geht damit sehr gut. Und dann war das halt so ein längerer Prozess, dass ich mich auch erstmal da einarbeiten musste, weil ich musste erstmal rausfinden, wie geht das oder wie geht das für mich. Das hat ein bisschen gedauert, aber am Ende bin ich dann so glücklich geworden mit dem Comiczeichnen, dass ich eigentlich denke, dass es etwas ist, mit dem ich weitermachen möchte.
Bei den kochenden Affen, da geht's um die Geschichte des Kochens und die Geschichte der Menschheit und beides miteinander verbunden, um die große Frage, wie eigentlich das Kochen uns als Menschen beeinflusst hat und zwar ganz früh, also als wir eigentlich noch keine Menschen so als Art waren. Das ist viel Menschheitsgeschichte, wie gesagt, da drin und viel Recherche, mit der du ja eigentlich sonst so als Künstlerin nicht zu tun hast. Also wenn man sich sonst so anguckt, was du machst oder womit du bisher so in Erscheinung getreten bist, dann sind das ja eher so ja Skulpturen. Das menschliche Gesicht ist bei dir im Zentrum der Arbeit, wie man so schön sagt. Und auch deine Gemälde sind nicht so wie die kochenden Affen. Also das ist ja wirklich ganz unterschiedlich.
Du meinst jetzt von der Zeichenweise her, ne?
Ja, von der Herangehensweise so.
Genau. Ja, also als Künstlerin habe ich mich eigentlich all die Jahre beschäftigt mit Menschendarstellungen. Sehr viele Porträts und habe das einfach auf unterschiedliche Arten so angegangen. Mit sehr vielen verschiedenen Materialien gearbeitet und ging immer um die Identität und wie sich die im Gesicht ausdrückt. Und das war so ein Thema, mit dem ich gearbeitet habe. Und der Stil jetzt vom Comic, der ist natürlich so ein ganz einfacher Stil, der ist sehr simpel. und hat eigentlich auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel zu tun mit meiner bisherigen Arbeit als Künstlerin, die ja sehr materiallastig ist. Also deswegen auch das mit der Skulptur, weil ich habe immer mit sehr dicken Materialien gearbeitet. Aber ja, zum Beispiel Stoff oder Wachs oder Holz und so weiter und auch sehr viel mit Schichtungen von Materialien. Da kann man eigentlich sagen, auf den ersten Blick ist das nicht so drin bei den Comiczeichnungen. Und ehrlich gesagt, wenn man fragt, wo kommen diese Comiczeichnungen her? Da ist es ganz lustig, weil als ich vor 5 Jahren saß und anfing, an dem Comic zu arbeiten, dachte ich, okay, wie zeichne ich das jetzt? Ich kann das nicht so zeichnen, wie meine Malereien sind, weil da ist jedes einzelne Bild ist einfach zu aufwendig und hat so viele Farben und so weiter. Also man braucht einen sehr reduzierten, simplen Stil. Und was ich gemacht habe, das ist, dass ich eigentlich einen Zeichenstil mir geschnappt habe, der gar nicht für die Kunst gedacht war. Und zwar war das, also ich habe ja Kinder, 3 Kinder. Und für die habe ich öfters so kleine Zeichnungen gemacht, wenn die zum Beispiel auf Kita-Reise gegangen sind, als sie noch nicht schreiben konnten. Dann habe ich denen so kleine Zeichnungen gemacht, mit denen ich kommuniziert habe. Und das waren ganz simple Figuren. Und die habe ich eigentlich geschnappt und dachte, okay, ich brauche was sehr, sehr Einfaches, weil das Thema ist so komplex. Ich kann nicht so viel Zeit auf die einzelne Darstellung verwenden. Ich brauche was Reduziertes. Und dann habe ich eigentlich diese Zeichnungen genommen, die für die Kinder gedacht waren und habe die ein bisschen abgewandelt. Und daraus entstand dann eigentlich dieser Comic-Zeichenstil. Aber was ich natürlich schon merke, ist, dass ich sehr, sehr lange Porträts gezeichnet habe und dass ich sehr gerne Gesichtsausdrücke zeichne. Und dass es mir, ja, ich glaube, in dem Comic, den ich jetzt geschrieben habe, drückt sich viel Emotion oder Widersprüche oder Stimmungen von einzelnen Menschen, wie die zueinander stehen, auch über die Gesichter aus. Und Gesichter zeichne ich einfach sehr gerne und Gesichtsausdrücke.
Worüber habt ihr denn kommuniziert über Zeichnungen? Das finde ich ja interessant.
Mit den Kindern?
Ja, wie kam das?
Ich finde das total süß.
Ja, ist total süß.
das waren wirklich sehr, sehr einfache kleine Briefe, die ich manchmal geschrieben habe, wenn sie auf Kita-Reise waren. Was ist ich? Dann habe ich mich selber gezeichnet und sie und irgendwelche Figuren, die sie gerade beschäftigt haben, Räuber Hotzenplotz oder so, die kamen dann auch. Und das waren eher so sehr, sehr simple Geschichten, wo die sich selber drin wiedererkennen konnten. Aber sehr simple Themen, also für Kindergartenkinder, genau.
Das ist ja dann auch schon eine Vorstufe zum Comic, oder?
Ja, man könnte sagen, ja doch, das ist eine Vorstufe vom Comic, genau. Und es ging auch um Kommunikation durch Figuren. Und das ist ja eigentlich auch das, was der Comic macht, ne? Dass er spricht durch die Darstellung.
Wir waren ja beide bei deiner Buchpremiere. Zufälligerweise war ich dabei, weil ich mit auf dem Podium saß und moderiert habe.
Das war toll.
Ja, das war wirklich total schön. Deine Lesung war auch ganz toll. Also falls ihr irgendwie da draußen die Gelegenheit habt, euch eine Buchlesung von den kochenden Affen mal anzugucken, dann gönnt euch, kann ich nur sagen. Es ist sehr unterhaltsam. Und Ingo saß im Publikum und er hat hinterher zu mir gesagt, ja, aber wenn sie Bildhauerin ist, ich finde, das sieht man auch so ein bisschen an dem, weil du hattest nämlich noch so ein Making-of gezeigt, so einen kleinen Film. Und da hatte man nämlich auch so gesehen, wie du die Comicseite so angegangen bist und dann hast du da immer wieder so was rausgeschält, wieder was rangebappt. Also ich meine, das ist natürlich alles zweidimensional und digital, aber trotzdem so, das so richtig, naja, ich meine, erschaffen tut man es ja so oder so, aber es war halt schon so ein Prozess, der zumindest in dem Moment wirklich aussah, auch wie als würde man so eine Skulptur erschaffen.
Ja, also dazu kann ich sagen, als ich vor 5 Jahren anfing zu denken, ich muss jetzt einen Comic machen, da habe ich überlegt, wie ich das angehe und am Anfang habe ich natürlich versucht, es so zu zeichnen mit Stiften und Farben und Aquarellfarben und dachte, dass ich das sehr vielleicht malerisch mache, aber dann merkte ich, ich brauche auch diese Reduktion auf simple Figuren, weil es so viel Stoff war. Und dann kam ich auch drauf, dass viele Zeichner natürlich digital arbeiten. Und ich habe mir dann ein Tablet gekauft und angefangen mit Procreate zu zeichnen.
Also erst für den Comic. Vorher hattest du das gar nicht gemacht.
Genau. Und habe eigentlich von Anfang an, also sehr, sehr früh angefangen mit Procreate zu zeichnen. Und was mir da so wahnsinnig gefallen hat, war eben, dass man in Schichten arbeitet. Und in meinem Kunststudium habe ich am Anfang sehr viel abstrakte Bilder gemalt, die mit Öl gemalt sind und auch in sehr, sehr vielen Schichten gemalt sind.
Ach so.
Das heißt, dieses Schichtenmalen als Konzept war mir sehr geläufig. Und ich habe später dann auch viele Skulpturen genäht aus Stoffen, in die ich auch in ganz vielen Schichten übereinander genäht habe. Und da ist es natürlich immer so, wenn man die oberste Schicht drüber legt, dann sind die unteren Schichten nicht mehr zu sehen, die sind weg. Aber ich weiß, sie sind da und die machen irgendwas. Die drücken sich manchmal durch oder geben dem Ganzen so eine Atmosphäre, weil es dann so reliefartig wird oder so. Und jetzt beim Zeichnen digital habe ich sofort diese Schichtenarbeiten geliebt, weil das ist irgendwie noch viel toller, als wenn man 20 Schichten Ölfarbe übereinander hat, weil bei den digitalen Schichten kann man dann runtergehen in Schicht Nummer 7 und kann die nach vorne holen. Oder man kann Schicht Nummer 3 in der Farbe verändern. Oder man kann in Schicht Nummer 12 rumradieren. Und man kann die Schichten einzeln ansteuern und beeinflussen und deren Reihenfolge ändern. Das heißt, man kann wirklich noch viel tollere Sachen machen, als wenn man das machen könnte, wenn das alles in Ölfarbe aufeinander sitzt. Und so, es ist schon so, dass ich beim digitalen Arbeiten ein Gefühl habe von einem sehr räumlichen Bild. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so empfinde ich das.
Also mit diesen Schichten meinst du wahrscheinlich so diese Ebenen, mit denen Procreate aufgebaut ist, gell? Und du schichtest die mehrfach übereinander, also du lässt dann quasi, du hast einen unteren Layer, also eine Ebene, die halt dann erstmal roh ist und dann packst du was oben drauf und korrigierst und dann kommt eine neue oben drüber? Oder wie kann man sich das vorstellen? Sind diese Schichten dann für die Korrekturen oder wie stapelst du?
Naja, ich starte mit ziemlich simplen Bleistiftskizzen, die ich einfach fotografiere aus meinen Skizzenbüchern und reinkopiere in das Programm. Und dann lege ich Schichten drüber, wo ich dann drüber zeichne, aber dann lege ich auch Schichten rein, wo ich dann koloriere. Und das ist ja das, wie man arbeitet, dass es unterschiedliche Schichten gibt, wo dann auch irgendwann der Text drauf ist. Das heißt, das ist so ein, kann man sagen, Gebäude aus lauter durchsichtigen Schichten, die übereinander sind. Aber man kann dann auch immer wieder reingehen und noch anderes hinzufügen. In eine Schicht nochmal drüber zeichnen, ohne die Schicht darunter zu zerstören. Und das, finde ich, ist so toll. Es gibt einem immer die Sicherheit, dass man einfach auch sehr spontan reinzeichnen kann, ohne etwas kaputt zu machen.
Ist also das Tablet, ist das dein einziges digitales Arbeitsmittel?
Tatsächlich ja, ja.
Ah, okay, okay.
Ja, witzig. Ja. Witzig auch, weil man das halt am Ende ja eigentlich gar nicht mehr sieht. Also auch bei den kochenden Affen ist es ja doch, also es sind halt Outlines und es ist halt Farbe. Aber wie viele Schichten eigentlich da drunter liegen, sieht man natürlich nicht. Hast du mal geguckt, wie viele das dann immer sind? Hast du da irgendwie so einen Durchschnitt?
Es gibt dann Hintergründe und Schatten auf den Figuren und Haare und unterschiedliche Gesichtsausdrücke manchmal. Also es können schon dann so 20 Schichten sein. Und bei anderen kleinen Arbeiten, die ich gemacht habe im Comic, wo ich malerischer vorgegangen bin, dann sind es noch mehr, weil man dann so in unterschiedlichen Schichten reinmalt. Also bei dem Wie geht es dir Comic zum Beispiel, da sind es eher solche gemalten Farbspuren, die übereinander liegen.
Ich war ja diese Woche in der Bibliothek mal wieder, weil ich gehe total gerne in Bibliotheken. Das hat man auch schon an anderer Stelle mal gehört. Hier in Berlin gibt es ja auch ganz tolle und viele. Und ich war in der Anton-Sefko-Bibliothek in Lichtenberg, die du wahrscheinlich kennst, Tine, weil dort gerade ein Comic von dir ausgestellt ist. Den habe ich mir natürlich auch angeschaut. Da geht es um ZwangsarbeiterInnen während der NS-Zeit im Bezirk. Das ist auch so eine kleine Geschichte im Grunde. Ähnliches Kaliber wie auch Wie geht es dir, von dem auch uns Moritz Stetter ja damals mal erzählt hat in der Folge. Und da hast du ja auch so gemalt. Also das ist ja auch so sehr, also wenn man sich das anguckt, dann habe ich schon auch eher das Gefühl, dass da wirklich noch mehr dahinter liegt quasi.
Da habe ich viele Bleistift- oder auch Kohle-Skizzen gemacht und habe die eingescannt und dort auch wieder drüber gezeichnet. Also da sind auch wieder viele Schichten. Und das hat Spaß gemacht, einfach mal den Stil zu wechseln. Ich habe eigentlich auch Lust, mit anderen oder auch vielleicht auch malerischer zu arbeiten in Zukunft. Aber jetzt für die kochenden Affen habe ich halt versucht, bei einem Malstil zu bleiben.
Jetzt hatte ich es anfangs auch schon so ein bisschen gesagt, also die kochenden Affen ist ja einerseits dein großes Buch jetzt gerade und andererseits hast du aber auch schon kleinere Projekte gemacht. Also wir hatten jetzt schon, wie geht es dir oder diesen Comic jetzt in der Bibliothek? Wie ist denn das? Also ich gehe mal davon aus oder es klingt für mich so durch, als wären das lauter Sachen gewesen, die du erst nach dem Beginn quasi von die kochenden Affen angefangen hast oder parallel dazu gemacht hast wahrscheinlich?
Ja, ja.
Ah, okay.
Also die kochenden Affen war wirklich das Erste, mit dem ich angefangen habe. In diese Technik des grafischen Erzählens überhaupt so reinzubegeben. Und seitdem genieße ich das, wenn es manchmal so Gelegenheiten gibt, kleine Seitengeschichten zu erzählen, die mit denen man einfach unterschiedliche neue Techniken ausprobieren kann. Also ich gehe auch sehr, sehr gerne zu den 24-Stunden-Comics zum Beispiel hier unten am Wannsee, wo man eine Nacht lang zeichnet. Und ich finde, das ist immer so eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, jetzt probiere ich was ganz anderes und schau mal, was da rauskommt.
Erzähl mal kurz über diese 24-Stunden-Comics für diejenigen, die nicht wissen, was das ist.
Ja, das ist etwas, ich habe jetzt schon viermal teilgenommen. Das findet unten am Wannsee statt, im literarischen Kolloquium. Die sind so nett, uns die Räume dafür zur Verfügung zu stellen. Und Augusto Palm, der auch den digitalen Comic-Stammtisch hier in Berlin macht, der leitet es an. Und es ist ganz toll. Also dieses Jahr waren es, glaube ich, 55 Zeichner, die sich da getroffen haben. Im literarischen Kollegium werden dann ganz viele Räume zur Verfügung gestellt mit Schreibtischen. Auch oben die Büroräume zum Beispiel. Da werden die Schreibtische leergeräumt, sodass die Zeichner da sitzen können. Und dann geht es von, ich glaube, diesmal war es 14 Uhr bis 14 Uhr am nächsten Tag. Es wird also ein Gong geschlagen und es wird per Zufallsprinzip ein Motto rausgesucht. Das wird immer irgendwie in einem Buch per Zufall auf irgendeiner Buchseite wird dann ein Begriff rausgewählt. Und dann fangen alle an zu zeichnen und die zeichnen dann durch bis zum nächsten Mittag und bekommen zwischendurch leckere Sachen zu essen. Und das ist, finde ich, jedes Mal ein echtes Abenteuer, weil man weiß nicht, wo es einen hinführt. Es ist so ein bisschen wie zu einem Psychologen zu gehen und nicht zu wissen, was so aus der Tiefe der Psyche dann am Ende hochgeholt wird. Und irgendwas ist es dann, aber man weiß vorher nicht, was es ist.
Okay, das klingt ja abenteuerlich. Ja.
Und wie werden diese Themen, wie kommt es zustande? Also gibt es da eine Lostrommel, wo dann Themen draufstehen? Oder wie funktioniert dieses Zufallsverfahren?
Nein, also meistens ist die Technik so, es wird irgendein zufälliges Buch aus dem Regal genommen und dann gucken wir nach, wie viele Seiten hat das Buch, also zum Beispiel 350 Seiten. Und wir Zeichner im Publikum, wir sagen dann eine Zahl zwischen 1 und 350, sagen wir 60. Und dann zählen wir, wie viele Zeilen hat diese eine Seite. Das sind vielleicht 30, also wieder eine Zahl zwischen 1 und 30. Und in dieser Zeile gucken wir dann, was für ein Begriff steht da drin, den man nehmen könnte. Also,
das ist ja lustig.
Da nehmen wir jetzt nicht sowas wie mit oder und. Aber wenn es so ein Begriff ist, der vielleicht so Bilder generiert, dann wird er genommen.
Witzig. Und ich kenne das dann eigentlich immer noch so, dass man in einem 24-Stunden-Comic, dass man dann 24 Panels oder 24 Seiten zeichnet. Ist das so oder ist das frei?
Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Also in der Zeit versucht man 24 Seiten zu zeichnen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal ist es auch ein bisschen weniger. Aber eigentlich ist das Ziel, dass man in 24 Stunden 24 Seiten zeichnet. Aber es ist jetzt kein Zwang, das zu tun. Und es gibt auch keine Prämie für den, der es geschafft hat oder nicht geschafft hat. Sondern eigentlich geht es darum, dabei zu sein und einfach zu schauen, was rauskommt. Aber klar, das Ziel ist schon 24 Seiten.
Ich mag ja so eine Spielerei total gerne, aber ich war noch nie bei einem 24-Stunden-Comic und ich habe zwar auch schon manchmal, als ich mir noch meine Comic-Projekte hatte, da habe ich auch die eine oder andere Nacht zugegebenermaßen durchgemacht. Das war nicht schön, es war nie schön und es war auch stressig und deswegen, weiß ich, bin ich da auch vielleicht so ein bisschen, dass ich denke, oh Gott, 24 Stunden die Nacht durchzeichnen, mich freiwillig diesem Stress aussetzen. Ich überlege nochmal. Ist das so? Also ich meine, ist man da nicht komplett übernächtigt und gestresst und am Ende natürlich glücklich, aber...
Ja, man ist übernächtigt, aber es ist auch so, es ist so ein bisschen wie auf Drogen zu sein oder es ist, man hat halt so, man auch dieses Gefühl, dass alle das machen und man ist dann in seinem kleinen merkwürdigen Film drin und man hat sich darauf konzentriert, irgendwas an die Oberfläche zu bringen. Und ich glaube, sich diesem Stressmoment auszusetzen, bedeutet halt auch, dass man sich so ein bisschen ja unter Druck setzt, auch wirklich so mal in sich selber reinzugraben in der Tiefe. Und das macht man vielleicht freiwillig nicht unbedingt, weil dann denkt man, man muss auch was anderes machen oder man wird müde oder hat gerade keine Lust. Und jetzt ist es so, dass man denkt, ich sitze jetzt hier am Schreibtisch und ich habe nur diese 24 Stunden, jetzt mache ich es einfach. Und dadurch zwingt man sich so ein bisschen dazu, wirklich dann auch in sich zu gehen und zu gucken, was man da aus sich selber rausschöpfen kann.
Und ihr seid die ganze Zeit, also alle Teilnehmer im selben Raum? Oder?
Nein, nein, nein. Auf viele Räume verteilt.
Ach so. Oder kannst du dann sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal nach Hause und mache das zu Hause und wir sehen uns morgen um 14 Uhr, oder?
Könnte man theoretisch auch sagen, aber das sagt eigentlich keiner, weil ich glaube, dann wäre die Gefahr zu groß, dass man sich zu Hause einfach hinlegt oder
ah,
so.
Okay.
Da steht ja ein Bett.
Aber man will auch keine Zeit verlieren. Aber was man natürlich schon manchmal, also ich lege mich manchmal unter den Schreibtisch und schlafe eine halbe Stunde.
Okay.
Oh Gott, oh Gott.
Dann bin ich wieder so ein bisschen fitter im Hirn.
Wie so ein Investmentbanker oder so.
Genau.
Die krassen All-Nighter.
Ja, wirklich.
Kenne ich von früher aus der Werbung.
Okay. Ja.
Arbeitest du gerne nachts?
Also ich arbeite gerne spät, also bis so um 1:30, 2 und dann gehe ich meistens ins Bett. Also ich liebe das, wenn ich jetzt nicht Projekte habe, wo ich arbeiten muss, kulturelle Bildungsprojekte am nächsten Morgen, dann liebe ich das einfach so spät so in den Abend, ein bisschen in die Nacht reinzuzeichnen und am nächsten Morgen entsprechend spät aufzustehen. Also so ein bisschen verschobenen Tagesrhythmus, das mag ich sehr.
Ja, genau. Da kann ich gut relaten, das geht mir genauso. Aber gut, das ist halt auch so eine Sache, wie man da so einen ruhigen Moment dann immer findet.
Spätabends ist es halt so schön ruhig, dann kriegt man keine Anrufe, man schiebt alles andere zur Seite und ich finde, dann hat man eine gute Konzentration.
Das geht mir genauso, das ist dann nämlich auch so, da passiert dann auch einfach nichts mehr.
Genau, ja.
Tine, du kommst also dann sozusagen aus der bildenden Kunst. Ja? Mhm. Das ist ja deine Tätigkeit, das ist dein Beruf, das ist deine, ich denke jetzt mal, Leidenschaft.
Das, was ich studiert habe.
Das hast du studiert. Sag mal, wie kam es dazu? Also hast du da irgendwie Hindernisse überwinden müssen? Weil man sagt ja immer so, ja Mensch, das ist aber brotlos. Ja? Also bei mir... Bei mir ist es auch so, als ich dann so mit 6, 7 Jahren nicht mehr aufgehört habe zu zeichnen. Dann hieß es, ja, der Ingo, der wird mal Künstler. Aber so richtig ernst gemeint haben das diese ganzen Erwachsenen um mich herum, glaube ich, nicht. Weil irgendwann, glaube ich, haben die sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht, weil der dann sich wirklich eingebildet hat, dann mit dem Krempel Geld zu verdienen. Wie war das bei dir? Das würde mich mal interessieren. Wie ist dieser künstlerische Werdegang auf den Weg gekommen?
Also du meinst jetzt ja zur Kunst hin?
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Also es war einfach schon immer, also ich hatte schon immer sehr viel Spaß an Materialien, glaube ich, an unterschiedlichen Materialien, die ich zusammengesetzt habe.
Also es geht wahrscheinlich bis in die Kindheit zurück dann, oder?
Ja, das geht natürlich bis in die Kindheit. Ne? Das geht es ja immer. Also es war, ich habe natürlich auch gerne gezeichnet oder so, aber ich habe auch gerne mit Materialien gearbeitet. Ja, also ich glaube, beim Kunstmachen ist es natürlich so, dass man natürlich auch immer so Fragen hat an sich selber oder an die Existenz oder an das Leben oder daran, sich selber darin zu verorten und versucht, das eben über diese Materialien, über die Kunst zu tun. Und das, denke ich, ist schon der Antrieb, den man hat. Also es ist nicht nur, dass man irgendwie sagt, ich knete jetzt gerne oder sowas, sondern ich glaube, man hat Fragen an das Leben und man versucht, sich die zu beantworten. Und das tut man, indem man versucht, glaube ich, auch künstlerische Position zu beziehen.
Ah, okay, interessant. Weil du hast vorhin etwas gesagt, du befasst dich sehr, sehr gern mit dem menschlichen Gesicht und mit Identität. Also Identität, die sich im Gesicht widerspiegelt. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Das fand ich interessant. Wie spiegelt sich Identität im Gesicht wider?
Also ich finde, Gesichter sind einfach eine unglaublich spannende Fläche an unserem Körper. Wir sind ja, glaube ich, evolutionär. Wir sind drauf gepolt oder programmiert, Gesichter zu lesen. Wir begegnen jemanden in der U-Bahn oder auf der Straße und es ist ja innerhalb von Sekundenbruchteilen, dass wir natürlich an dieser Nase, Augen, Mund, man liest natürlich sofort ab, wie alt ist der, wie ist der böse, ist der sympathisch, ist das ein Mann oder eine Frau oder ist der aggressiv gestimmt oder so. Wir lesen ganz viel ab, sofort, ohne nachzudenken, intuitiv. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn man Gesichter anschaut, dann gibt es Gesichter, die natürlich als schön rüberkommen oder als schrullig oder verrückt oder so. Und gleichzeitig ist es natürlich so, keiner kann was dafür, wie seine Augen nun mal aussehen oder seine Nase oder seinen Mund. Also das heißt, wir stecken ja nicht drin, was unser Gesicht nach außen transportiert. Trotzdem ist es so, dass man, also manchmal liegt man völlig falsch, wenn man jemanden sieht und denkt, der ist jetzt aber viel netter, als ich dachte. So sieht er ja gar nicht aus oder so. Aber manchmal stimmt's auch. Also es ist unterschiedlich. Also das finde ich erstmal wahnsinnig spannend an Gesichtern. Und das andere ist natürlich auch, wenn man auf die Kunst guckt, dass das Gesichter in unterschiedlichen Kulturen auch so unterschiedlich gelesen werden oder unterschiedliche Funktionen haben. Also jetzt in unserer westeuropäischen Kunst hat sich natürlich diese Porträtkunst herausgebildet und die Ölmalerei. Und es geht sehr darum, den Menschen auch in seiner Individualität zu erfassen. Also bei sehr wunderbaren Porträts in Öl hat man so das Gefühl, man guckt diesem einen Menschen durch die Jahrhunderte hindurch direkt ins Gesicht und man hat das Gefühl, ihn zu kennen. So gut sind die manchmal gemalt. Und bei anderen Kulturen haben Porträts eine ganz andere Funktion zum Beispiel. Da sind in afrikanischen Kulturen zum Beispiel sind Gesichter sehr, sehr stilisiert und haben viel mehr mit Gruppenzugehörigkeit zu tun. Also dass man das persönliche Aussehen versucht, vielleicht fast ein bisschen rauszunehmen und stattdessen eine Stilisierung herausarbeitet in den Darstellungen von Ahnen zum Beispiel, die eher die Gruppenzugehörigkeit zu der Gruppe und zu der Stilisierung, die diese Gruppe entwickelt hat, betont. Und das finde ich ganz spannend. Also, dass es einfach so eine unglaubliche Bandbreite gibt, wie Gesichter wahrgenommen und künstlerisch auch dargestellt werden.
Finde ich super spannend, weil ich habe in deinen Arbeiten, ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt und so, was du sonst noch außer den Comics gemacht hast und machst. Du hast sehr viele Porträts in verschiedensten Techniken. Also, du hast Porträts oder Masken aus Stoff, du hast so Porträts aus Holz, natürlich auch gemalt und gezeichnet. Manche Sachen gehen ja relativ schnell. Also ich sag mal, jetzt, wenn du einen Comic zeichnest oder so, bist du am Skizzieren und arbeitest dann drüber. Ich sag mal, das geht relativ schnell. Also das, ein Bild entsteht relativ schnell. Aber wenn du so ein Porträt aus Holz machst, wie geht denn sowas?
Ja, das geht langsamer, genau. Oder auch Malereien gehen auch langsamer, weil man auch in sehr vielen Schichten übereinander arbeitet und immer wieder ändert und den Ausdruck immer wieder ändert. Und dem Holz natürlich auch. Dann nimmt man weg und fügt manchmal auch wieder was an.
Ach so, man kann auch wieder anfügen?
Ah ja, da muss man dann reinkleben, wieder Holzstücke reinkleben.
Die Nase ist zu klein geworden oder so.
Das kann passieren, genau. Aber ich bin sehr ein Freund dafür, dass man auch wieder reinkleben kann. Also ich liebe das eigentlich, wenn man wegnehmen und wieder addieren kann.
Ja.
Was ich mich die ganze Zeit frage ist, wie bist du denn von diesem Schaffen, sage ich jetzt mal, zum Comic gekommen? Also wie hast du dich dem dann eigentlich genähert? Also ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest dann gedacht, okay, Comic, das wäre halt die Technik der Wahl für eine Geschichte, um die gut zu erzählen. Und was hast du dann gemacht? Hast du dann gedacht so, oh ja, dann gucke ich jetzt mal, was es hier für Verlage gibt? Oder wie bist du da vorgegangen? Also hast du da irgendwie dich erkundigt bei anderen? Das interessiert mich total, so wie man da so die ersten Schritte also wenn man schon so etabliert ist eigentlich wie du, wenn man dann die ersten Schritte halt in so eine ganz andere Richtung macht, wie die aussehen.
Was bei den Kochenden Affen wirklich das allererste war, das war, dass dieser Themenkomplex, also das, was ich erzählen wollte, das stand halt da wie so ein Block und ich wollte unbedingt an diesem Thema arbeiten. Und ich wollte daran gerne arbeiten als Künstlerin. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin, aber dieses Thema hat mich einfach so interessiert. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Unterschied. Ich glaube, viele Zeichner beim Comic, also nach dem, was ich so gehört habe in den letzten Jahren durch viele Interviews, ist das bei vielen die Zeichnung am Anfang steht und dass sie dann überlegen, was könnte ich erzählen? Ich suche eine Geschichte. Und bei mir war es umgekehrt. Also die Geschichte war da und das hat dazu geführt, dass ich den Comic so aktiviert habe, um die Geschichte erzählen zu können.
Und wie war das dann aber konkret? Also bist du dann auf die Verlage irgendwie zugegangen? Oder ich meine, wenn man die Idee hat, ich mache jetzt einen Comic, dann ja, bedeutet das ja nicht automatisch, dass man halt mit einem Vertrag bei einem renommierten Verlag auch rauskommt, ne?
Also das war so. 2020 fing ich an dem Projekt zu arbeiten. Das war genau in der Corona-Zeit, auch während dieses ersten Lockdown. Und ich war echt total verzweifelt zu der Zeit, weil ich saß mit sehr viel Stoff, den ich gelesen hatte und den ich versuchte zu ordnen. Und eigentlich war die Geschichte viel länger geplant. Ich wollte eigentlich die Geschichte erzählen vom Anfang des Kochens bis heute in einem Buch durch.
Oh, okay, wow, ja.
Ja, das. Und ich war wirklich ratlos, wie ich die strukturiere und wusste auch nicht richtig, mit wem ich sprechen konnte. Das war dann auch Corona-Lockdown und ich konnte eigentlich mit keinem sprechen. Und dann habe ich einige Jahre so vor mich hingearbeitet, also in jedem Fall bis 2022 und hatte dann verschiedene Geschichten auch schon geschrieben, die aber immer noch so ohne Reihenfolge waren. Ich wusste immer noch nicht, wie ich das strukturiere. Und irgendwann dann in 22 dachte ich, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Ich muss einfach Leute kennenlernen, die auch Comics machen. Und habe dann gegoogelt, was es so gibt und stieß dann auf die Renate und den digitalen Comic-Stammtisch. Und
die Comic-Bibliothek hier in Berlin.
Comic-Bibliothek Renate in Berlin, genau. Und die hatten einen Stammtisch auf die Beine gestellt in der Corona-Zeit, weil sie sich auch nicht mehr treffen konnten. Und an den habe ich mich dann so gewendet und habe dann über den herausbekommen, dass so etwas existiert wie das Comic-Festival in Erlangen. Davon hatte ich noch nie gehört. Und dann dachte ich mir, oh, dann google ich das mal und sah, dass man sich da bewerben konnte für einen Workshop.
Das war das Comic-Seminar in Erlangen, oder?
Ja, das war das Comic-Seminar. Und das habe ich dann gemacht und war dann in Erlangen und habe dann einfach dort angefangen, mit anderen Zeichnern zu sprechen und habe dann erfahren, dass es gut wäre, sich während des Festivals an einige Verleger zu wenden, die dort auch auf dem Festival waren. Also habe ich dann meine kleine Mappe unter den Arm geklebt mit meinen ersten quasi Sequenzen aus dem Comic und bin einfach mal rund zu den Verlegern, um denen das zu zeigen. Und so habe ich dann Kontakte bekommen zu den Verlagen und dann auch Johann Ulrich von Avant Verlag kennengelernt. Ermutigt eigentlich von diesem Comic-Workshop. Also das hat wirklich geholfen, andere Zeichner zu treffen und deren Feedback zu bekommen. Das war sehr schön, diese Community kennenzulernen. Und da gab es einen wirklich so ganz wichtigen Abend für mich. Ich saß da und habe an meinen Comics rumgezeichnet. Und dann kam Ralf und Thomas von Kummernd.
Ganz kurz, das ist natürlich der Ralf Marcinczyk. Und schöne Grüße gehen raus, weil der organisiert immer das Comic-Seminar in Erlangen. Und das ist eine ganz großartige Veranstaltung. Und der macht das ganz hervorragend.
Und die sagten, okay, Tine, heute Abend werden wir eine kleine Präsentation machen. Und wir hätten gern, dass du was präsentierst. Und ich war völlig schockiert, weil ich hatte noch nie irgendwas gelesen oder präsentiert von meinem Comic. Und ich wusste auch nicht was, weil ich fand, ich hatte nur so Bruchstücke von einzelnen kleinen Szenen. Und dann habe ich aber das über den Tag einfach mal in so eine Präsentation reingeschmissen und habe es abends vorgelesen. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt gelesen habe. Und dann waren die anderen Teilnehmer aus dem Seminar, die waren so ja, unterstützend und haben mir so viel Mut gemacht, dass ich glaube, durch diesen einen Abend dann auch den Mut hatte, dann zu sagen, jetzt gehe ich raus und zeige das den Verlegern. Das hat wirklich sehr geholfen.
Hast du denn eigentlich zu den anderen Teilnehmenden aus dem Kurs, aus deiner Klasse quasi ja von damals, hast du zu denen noch Kontakt? Weißt du, was die gemacht haben oder was deren Projekte sind, wo die so stehen?
Ich habe zu zweien, zu Julia Kleinbeck und Jutta Pilgram, habe ich sehr engen Kontakt. Seitdem haben wir so eine kleine Gruppe, wo wir einmal im Monat uns per Zoom treffen und wir reden dann darüber, wo wir gerade stehen in unserem Projekt und geben uns Feedback. Und mehrmals im Jahr treffen wir uns dann auch bei mir zu Hause zum Zeichnen für eine Woche. Und das ist eigentlich eine richtig, richtig tolle, enge Comic-Freundschaft geworden, weil jede von uns genau weiß, wo die andere in ihrem Projekt steht und wir dann auch sehr gute Feedback-Partner sind füreinander. Und das ist eben aus diesem Comic-Seminar heraus entstanden. Darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir uns so gefunden haben bei dem Seminar.
Oh, wie herzerwärmend, ja, das klingt auch voll nett.
Das ist auch.
Tine, deine Comics sind ja meistens, also auch diese 24-Stunden-Comics sind ja oft auch so Sachen aus deinem Leben, gell? Also was du so erzählst, also kleine Anekdoten. Und jetzt hast du ein sozusagen, ist ja eigentlich ein wissenschaftliches Thema, jetzt mit den kochenden Affen. Hast du auch Fiktion gemacht oder sind es eher so die wissenschaftlichen oder biografischen, autobiografischen Sachen, die dich interessieren oder faszinieren?
Also diese kleinen autobiografischen Sachen, das sind Sachen, die so nebenbei entstehen. Die sehe ich eher so als Fingerübung, um unterschiedliche, vielleicht neue Techniken mal auszuprobieren. Ich bin eigentlich gestartet, um wirklich so ein Sachbuch-Comic zu machen, ein Sachcomic und mit einem Sachthema. Und ich habe eigentlich nicht vorgehabt, dass ich da selber irgendwie auch drin vorkomme. Sollte, sondern mich hat halt dieses Thema interessiert und ich dachte, ich mache einen Comic dazu. Und dann war es ganz lustig, dass sich eine autofiktionale Spur hat sich da so reingeschlichen mit der Zeit. Also in diesen 5 Jahren ist es so, dass irgendwann gab es die Figur der Leserin in den kochenden Affen. Und das war so eine Figur, die ich eigentlich nur erfunden hatte, um Fragen zu stellen. Also wie kommt das und das zustande oder was ist die Bedeutung von dem und dem? Und die Leserin hatte halt die Aufgabe, dass sie als Fragestellerin auftritt. Und die Figur der Leserin, die fing dann irgendwann an, sich so ein bisschen selbstständig zu entwickeln und mehr Raum einzunehmen. Und am Ende war es dann so, dass es unterschiedliche Arten von mir selbst gab in dem Comic. Es gibt einmal natürlich die Ebene der Erzählerin. Es gibt ja jemanden, der die Recherche macht und die Geschichte erzählt. Dann gibt es die Leserin. Und dann bin ich auch irgendwann selber im Comic aufgetreten als Comicfigur. Und zwar mache ich das einmal beim Thema Ekel und einmal bei der kulturellen Aneignung. Da komme ich selber im Comic vor. Und am Ende war das manchmal für mich selber sehr, sehr lustig, weil ich hatte das Gefühl, das wird so eine Art schizophrenes Selbstgespräch mit verteilten Rollen, dass ich als Leserin, als Erzählerin, aber auch als Comicfigur auftauchte. Und die fragen sich auch dann manchmal Sachen oder reagieren auf den Kommentar von der anderen. Und das war wirklich sehr lustig. Ich saß hier manchmal wirklich kichernd im Atelier und habe ja mich so ein bisschen, ich fand es sehr lustig, auf die Art mit sich selber zu sprechen.
Und das auch noch, wenn man die ganze Zeit alleine nur vor sich hin arbeitet.
Ja, genau. Ja, genau. Also da muss man auch sagen, da habe ich ich hatte viel Spaß beim Arbeiten. Ich habe viel gelacht.
Ja.
Also ich finde, das merkt man auch deinem Comic total an. Also das ist wirklich, ich finde, der macht total Spaß. Es geht ja um eben, wie gesagt, Kochen in der Menschheitsgeschichte, die Rolle des Kochens in der Menschheitsgeschichte. Und du hast so toll recherchiert und beziehungsweise deine Recherchen auch so toll umgesetzt. Was ich auch so gut finde daran, ist das, was du gerade gesagt hast, mit dem Dialogischen. Oh Gott, das klingt immer so komisch. Aber da passieren richtig, da sind richtig Szenen dabei, wie halt Affen oder früher Menschen miteinander agieren, was so ganz bestimmt nicht in irgendwelchen, keine Ahnung, wissenschaftlichen Arbeiten oder Büchern oder so drin steht. Aber das hast du gemacht und das funktioniert so gut, dass man total gut da mitkommt und durchkommt und sich echt so ein bisschen fragt, ja, wie ist denn eigentlich mein Koch- und Essverhalten, also mein Verhältnis zum Kochen und zum Essen und worauf lässt sich das vielleicht so zurückführen, sage ich mal.
Ja. Also ich glaube, beim Lesen von diesen wissenschaftlichen Büchern oder Papers entstehen so bei mir recht schnell so Bilder von Geschichten. Oder ich stelle mir dabei, wenn ich das lese, immer vor, wie es war. Und ich glaube, ich habe vielleicht eine praktische Herangehensweise an das Kochen oder überhaupt an viele Sachen. Ich glaube, ich bin so ein handwerklich denkender Mensch, der sehr schnell überlegt, was für Handgriffe sind denn nötig, um das und das zu machen. Wenn dann steht, es wurde fermentiert, dann frage ich ja, wie haben die das gemacht? Da haben die das irgendwie hingelegt, aufgeschnitten, muss das Fell ab oder wie macht man das? Und dann habe ich halt mal versucht, mir zu überlegen, wie war es möglich oder auch dann versucht zu lesen, was finde ich darüber, wie es gemacht wurde. Natürlich, manchmal sind dann auch eigene Spekulationen dabei. Ich hoffe, das ist erkennbar, wenn es meine Spekulation ist und nicht von den Wissenschaftlern kommt. Also das mischt sich so ein bisschen.
Und eine Sache, die ich dich auch noch fragen wollte, da das ja jetzt dein erster Comic ist und du viel ausprobiert hast und ich meine, wenn man halt schon mehrere Sachen so in der Hinsicht gemacht hat, dann lernt man sich ja auch kennen in Arbeitsweisen, weil weiß man schon eben, was so funktioniert und was nicht funktioniert. Aber wenn man halt noch so frisch eigentlich daran gegangen ist, also ich meine, wobei 5 Jahre ist jetzt auch nicht mehr so super frisch, ne? Du hattest einfach 5 Jahre, wo du halt das alles dir erarbeitet hast und dich selbst mit dem Comic machen auseinandergesetzt hast. Hast du denn auch festgestellt, was zum Beispiel für dich gar nicht so funktioniert oder welche Sachen, weiß nicht, welche Methoden oder Arbeitsweisen hast du denn verworfen? Weil sowas passiert ja, oder? Oder sag mir jetzt nicht, dass du einfach angefangen hast und es hat total geflutscht.
Naja, ich habe schon zwischendurch mal versucht, wieder analog zu arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht richtig funktioniert für mich. Das ist einfach nicht so, dass ich finde, ich bin flexibler, wenn ich digital arbeite und Sachen von einer Seite auf die nächste schieben kann oder kleiner und größer machen und so. Was nicht heißt, dass ich das nicht nochmal probieren werde. Ich habe auch Lust, das wieder zu probieren. Aber jetzt für dieses Projekt hat es einfach nicht funktioniert. Ich hätte es gerne und ich habe mich wirklich auch gewundert darüber, dass gerade ich nicht analog arbeite, weil ich immer so einen engen Kontakt zu Materialien hatte. Aber es ging irgendwie nicht. Also ich habe immer das Gefühl, ich war dann so festgelegt auf das, was auf diesem Papier war und konnte das nicht mehr so formen, wie ich es wollte. Und das fällt mir leichter, wenn es digital ist.
Ah, interessant. Ja, weil ich stimme da total zu, weil ich arbeite ja auch komplett digital. Und das ist für mich einerseits zeitsparend, ja, weil die Sachen ja sowieso auch digital verschickt werden. Das andere ist tatsächlich das, was du sagst, dass du immer die Möglichkeit hast, Sachen zu korrigieren oder zu verändern, was auf analogem Weg halt teilweise unglaublich umständlich wäre. Also dann müsste man halt dann mit Deckweiß oder so Gouache oder Panels rausschneiden und neu hinterkleben oder so, was man ja eigentlich dann auch so an älteren Comicseiten auch sieht, also die Korrekturen, die vorgenommen wurden und so. Wie ist denn das eigentlich für dich dann im Endergebnis? Also bei mir ist es nämlich so, dass ich dann denke, ist eine schöne Seite geworden, aber eigentlich wärst du noch einen Ticken schöner, wenn man die jetzt als Original hätte. Wie ist es bei dir?
Da habe ich irgendwie, ich habe gar kein Problem damit, dass es kein Original ist. Ich habe das Gefühl, dass das Buch mein Original ist.
Ah.
Weil auch die Comic-Seite, die gibt es so gar nicht. Die ist ja dann irgendwann in InDesign und irgendwann kommt das Lettering dazu. Und ich habe das Gefühl, die Seiten, die ich hier auf meinem Zeichentablet habe, sind auch nicht mehr das Original, weil eigentlich sind dann die Zeichnungen, die dann in InDesign auch dann finalisiert wurden, die sind eigentlich die Originale. Also die habe ich aber gar nicht mehr hier und so weiter. Also ich denke, das sind alles Zwischenschritte, die dann zu führen, dass es irgendwann das Buch gibt. Und ich glaube, das ist dann für mich das Originale. Und es gibt viele Zeichner, die natürlich sagen, ich möchte gerne diese Seiten haben, weil ich die auch verkaufen kann oder so. Das ist etwas, was mich gar nicht so kümmert. Ich glaube, ich würde dann eher, wenn ich zum Beispiel eine Ausstellung mache, diese Dinge wieder bildhauerisch bauen mit anderen Materialien, also wieder künstlerisch umsetzen. Aber die gezeichnete Originalseite, glaube ich, interessiert mich gar nicht so sehr.
Aber du hast ja bei deiner Lesung auch so ein bisschen Einblick gegeben in deinen Schaffensprozess. Und da hatte ich jetzt den Eindruck, also korrigier mich, dass das Digitale eigentlich nur ein Teil davon ist, also auch ein wichtiger Teil. Aber du hast ja auch sehr viel analog, also du hast ja sehr viel ausgedruckt und zusammengeklebt und dann diese riesengroßen Leporellos zum Beispiel gebaut.
Ja, genau.
Ja, erzähl mal davon. Ja. Warum diese Leporellos?
Ja, also ich bin ziemlich, glaube ich, unsystematisch an das Ganze rangegangen. Der Comic hat jetzt inzwischen 300 Seiten. Und es ist auch nicht so, dass ich angefangen habe, von vorne nach hinten zu schreiben oder ein Kapitel fertig zu haben und dann im nächsten angefangen habe, sondern ich habe eigentlich an allen Seiten ziemlich gleichzeitig gemacht und ständig Seiten eingefügt. Das heißt, das Ganze wuchs und Dinge wurden von einer Seite zur nächsten verschoben. Und es war wie so eine Art riesengroßer, wie so ein Flickenteppich, auf den immer wieder neue Schichten draufkommen. Und meine Arbeit war, in diesem Flickenteppich quasi so rumzukrabbeln und hier was zu addieren und da was wegzuschneiden. Und dieser riesen Flickenteppich von 300 Seiten, der veränderte sich mindestens einmal im Jahr, war der so ganz anders geworden, weil ich an allen Seiten dann irgendwann mal dran war und weitergearbeitet habe. Das heißt, ich kam auch immer nicht so richtig hinterher mit dem Ausdrucken. Ich wusste immer nicht, was ist der Stand. Jedes Mal, wenn ich was ausgedruckt hatte, dann waren kurz darauf die Seiten auch schon wieder in einem neuen Zustand. Aber ich habe immer versucht, so ungefähr einmal im Jahr so grob alles mal auszudrucken, um es in der Hand zu haben und auch um es blättern zu können. Weil letztendlich soll es ja ein Buch sein. Und im Buch, dann hat man natürlich auch das, dass zwei Seiten zusammen sind zu einer Doppelseite. Und dann hat man diesen Überraschungsmoment, wenn man die Seite umklappt, dann kommt ein ganz neues Bild. Und das ist ja so eine Dramaturgie, das ist zwei Seiten, die zusammenhängen und dann ein Überraschungsmoment von der neuen Seite. Und deswegen brauchte ich das als Leporello, dass ich das auch klappen kann, damit ich sehe, welche Seite folgt auf welche und wo beende ich vielleicht ein Thema, wo fange ich mit einem neuen Thema an. Und dann habe ich in diesen Leporellos sehr viel gearbeitet, eigentlich mit Schere und Tesafilm und Bleistift oder Markern. Also ich habe dann reingezeichnet, Sachen rausgeschnitten, auf eine andere Seite geklebt. Dann wusste ich, da fehlen mir wieder Übergänge, da musste ich textlich was verändern. Dann habe ich was dazu geschrieben oder ein Bild musste dann größer werden oder kleiner. Ja, besonders gerne habe ich das immer gemacht auf Zugfahrten. Da gibt's ja im Zug diese kleinen Klapptische. Und dann habe ich immer da gesessen mit meinem Leporello und meiner Schere und meinem Tesafilm. Ja, und habe dann immer daran geklebt. Und manchmal dann denkt man, okay, diese 6 Seiten, die müssen eigentlich schon viel früher auftauchen. Also schneide ich die raus und klebe sie an eine andere Stelle. Und so habe ich das Buch immer wieder neu auseinandergeschnitten, zusammengeklebt, auseinandergeschnitten, zusammengeklebt. Und das immer wieder. Und so entsteht das. Und beim Schreiben von dem Buch ist es natürlich auch so ein bisschen wie, wenn man einen Krimi schreibt oder so, dann gibt es ja vielleicht den Kommissar und der hat bestimmte Spuren, die er findet. Und dann am Ende löst er den Fall. Und bei mir war es auch so, dass ich bestimmte Informationen, die mussten dann an einem bestimmten Zeitpunkt auftauchen oder aufgetaucht sein, damit man dann 10 Seiten später kommt dann vielleicht eine Pointe. Aber die versteht man nur, wenn man so die Zutaten schon hatte. Und die müssen in den Seiten vorher schon geliefert worden sein. Das heißt, ich konnte dann auch immer wieder hin und her und hin und her blättern, um zu sehen, ist diese Information schon da, wenn ich jetzt 10 Seiten später oder 20 Seiten später oder im nächsten Kapitel darauf wieder eingehe. Und da mussten halt bestimmte Sachen schon, bestimmte Spuren mussten gelegt sein, die ich dann aufgreife an anderer Stelle. Das hat auch total Spaß gemacht.
Das stelle ich mir echt cool vor, in so einem Zug. Normalerweise sitzen da immer alle so mit ihren Laptops und mit Kopfhörern.
Ja.
So, ja. Und dann mittendrin Tine. Ich stelle mir das so richtig bildlich vor, wie dann so ja, komplett ausgebreitet, dann vielleicht noch so im Gang oder so.
Ja, ich habe immer versucht, den Nebenplatz auch noch einzunehmen. Dann hatte ich mehr Platz für mein Leporello.
Und wie oft hattest du so einen Tisch Nachbarn wie Ingo, der dann immer fragt, was machen Sie denn da eigentlich? Darf ich mal fragen? Darf ich mal gucken?
Du hast bestimmt spannende Gespräche gehabt, oder?
Komischerweise nicht so oft. Also ich glaube, die Leute haben eher ein bisschen peinlich zur Seite geguckt und mich nicht so gefragt.
Ja. Nicht ansprechen, die Frau ist verrückt, was tut sie da?
Sie bastelt.
Ja.
Hat niemand gefragt, was du da machst oder so? Also gar nicht?
Was? Nee, wirklich nicht. Komisch, ne?
Okay.
Was?
Ja.
Gibt's ja wohl nicht.
Doch, im Flixbus, da habe ich mal eine Frau kennengelernt. Mit der habe ich mich dann eine ganze Nacht über den Comic unterhalten.
Genau. Du kannst auch im Flixbus arbeiten, das ist ja...
Ja, auch im Flixbus. Da gibt es manchmal so kleine Tischchen.
Ah,
genau.
Sieh an, sieh an.
Und dann habt ihr euch die ganze Nacht unterhalten?
Ja, dann haben wir uns die ganze Nacht unterhalten über den Comic. Und jetzt sind wir immer noch in Kontakt. Genau, das war toll.
Ah.
Im Flixbus tatsächlich, da habe ich öfters... dann auch Leute manchmal kennengelernt über den Comic. Ja, komischerweise nicht bei der Deutschen Bahn. Ich weiß nicht warum.
Ja, sagt ja auch was aus, ja.
Aber die Leute trauen sich vielleicht auch nicht immer, da so ein Gespräch anzufangen.
Kann natürlich auch sein, ja.
In Die kochenden Affen geht's ja ums Kochen. Und Tine, kochst du gern?
Ja, eigentlich schon, ja und nein. Also
ja und nein.
Ja, genau. Es ist ein bisschen eine lange Antwort jetzt, aber...
Okay, gerne, ja, wir haben Zeit.
Okay, also ich glaube, man spürt bei dem Buch, dass das schon jemand geschrieben hat, der so einen Praxisbezug hat zum Kochen. Und das habe ich. Ich habe ja ziemlich lange eben eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern bekocht. Das heißt, es sind viele Kilo Essen, die man irgendwie im dritten Stock schleppt und irgendwie zubereitet im Laufe der vielen Jahre. Und dabei habe ich mich schon auch sehr beschäftigt mit Kochen. Also ich habe viele Kochbücher und beschäftige mich viel mit Kochrezepten aus anderen Ländern. Aber dann steht man auch im Kochtopf und denkt sich dann, okay, wie haben die das vor 100 Jahren gemacht oder vor 500 Jahren? Wie kam das eigentlich mit der Nahrungszubereitung? Wie hat sich das entwickelt? Das sind so Fragen, die ich mir auch beim Kochen gestellt habe. Und ich glaube, ich habe irgendwann, dadurch, dass ich so viel gekocht habe, ich glaube, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder kann man sagen, es nervt mich total, ich habe keine Lust, ich kaufe jetzt lieber eine Tiefkühlpizza. Oder man kann sich da so ein bisschen in das Thema reinschmeißen und sagen, ich interessiere mich dafür und lese jetzt noch mehr drüber. Und das habe ich gemacht. Ich habe eigentlich mich viel dafür interessiert und viel dazu gelesen. Glaube ich auch als Reaktion auf meine Mutter. Meine Mutter in den 70er Jahren, die fand das mit dem Kochen ganz doof. Also wir haben als Kinder, haben wir eigentlich hauptsächlich ganz viele Fertiggerichte bekommen. Bei uns gab es jeden Montag, wie heißt es, dieses Spaghetti-Gericht.
Miracoli.
Miracoli, das war es.
Miracoli ist fertig.
Miracoli. Und dann gab es Fertigpizza und Fischstäbchen und Ravioli und alles, was das Kinderherz so toll findet. Also ich hatte eine super Kindheit in der Beziehung. Aber meine Mutter war wiederum eine Reaktion auf ihre Mutter, die ihr ganzes Leben in der Küche verbracht hat. Und ich habe halt viele Jahre viel gekocht und fand es spannend. Aber irgendwann dachte ich mir auch, es gibt eigentlich zwei Arten von Kochen. Also eins ist die High-End-Kulinarik, also das Kochen für den Genießer. Und das ist auch öfters ein Kochvorgang, der bezahlt stattfindet. Also das sind Jobs, die sich beschäftigen mit Kochen in Restaurants. Es geht um Genuss und das ist auch ein Job, der sehr viel Prestige mit sich bringt. Also ein sehr anerkannter Job. Und das andere ist sozusagen der familiäre Kochzwang, das Kochen jeden Tag, was Eltern einfach machen, um ihre Kinder zu ernähren. Und das hat nicht besonders viel Prestige und wird eigentlich auch nicht richtig gesehen in der Gesellschaft. Und es wird auch, ja, es wird natürlich auch nicht entlohnt. Und ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Kochen. Und heute ist es so, dass ich manchmal denke, dieser unglaubliche Zeitaufwand, der im Kochen steckt, der nervt mich manchmal. Und ich bin jetzt wieder ein bisschen vom Kochen weggekommen. Inzwischen ist es so, dass ich manchmal gar keine Lust mehr habe auf Kochen, sondern eher nur so ein bisschen Nüsse und Schokolade esse und lieber mich theoretisch mit dem Kochen beschäftigen. Also lieber lese darüber, als in der Küche zu stehen und in den Töpfen zu rühren. Aber ich finde, Kochen ist einfach so eine wahnsinnig spannende Tätigkeit.
Ja, ist es auch auf jeden Fall. Ich krieg richtig Hunger, wenn ich das so zuhöre.
Tine, was meinst du? Jetzt bist du so schön drin, jetzt hast du 5 Jahre an dem Projekt gearbeitet und es ist abgeschlossen, die kochenden Affen sind erschienen. Können wir noch einen Comic von dir haben? Weil ich fand den sehr witzig, ich fand den super.
Ja, doch, in jedem Fall. Also das kommt noch eine. Ich habe auch schon angefangen, weiter zu recherchieren. Und zwar wird es weiter ums Kochen gehen. Das Ganze war eigentlich auf 6 Kapitel angelegt, die eigentlich alle um die Ursprünge des Kochens gehen. Und als ich dann ganz am Anfang mit Johann Ulrich zusammensaß im Verlag, hat er gemeint, das ist irgendwie zu viel, lass uns das erstmal begrenzen auf 3 Kapitel. Und dann habe ich das erstmal durchgeschnitten. Und in diesem Kochende Affenbuch geht es halt nur um die ganz, ganz frühe Steinzeit. Aber was jetzt einfach hier liegt und woran ich jetzt gerne weiterarbeiten würde, das ist eigentlich die spätere Steinzeit. Also was passiert, wenn Nahrung haltbar gemacht wird? Und was macht das mit gesellschaftlichen Strukturen? Was macht das mit den Beziehungen? Und da passiert eine ganze Menge, kann ich verraten. Und das ist das, woran ich jetzt weiterarbeiten würde. Das heißt, es geht eigentlich jetzt in die Richtung von einem zweiten Band, weil es ist einfach noch nicht zu Ende erzählt.
Klasse.
Ja, cool.
Freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Bin sehr gespannt.
Und ich hoffe, das geht diesmal auch ein bisschen schneller, weil ich glaube, ich muss ja auch erstmal rausfinden, wie es geht. Und jetzt weiß ich ein bisschen, wie es geht, und ich hoffe, dass es nicht nochmal 5 Jahre dauert. Also ich rechne nicht damit. Ich denke, es müsste schneller gehen.
Das wollte ich gerade sagen. Du bist doch jetzt versiert. Aber ich sehe jetzt, wie es läuft.
Dine, wir haben am Schluss oder gegen Ende unseres Podcasts haben wir immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen. Und zwar ist das die Frage nach einem besonderen Zeichentipp. Hast du einen Tipp für jemanden, der zu dir kommt und sagt, wie fange ich an oder wie bleibe ich dabei? Was kommt dir da so in Sinn? Was wäre dein Tipp?
Also ich glaube, mein Tipp ist schon, dass einen das Thema wirklich so stark interessieren muss, dass man es durchhält, so lange daran zu arbeiten, wie es dauert, einen Comic zu machen. Also man muss schon, glaube ich, sehr begeistert sein von dem Thema, um es nicht irgendwann sein zu lassen. Und bei dem Affenthema oder bei dem Kochthema war es so, dass ich im Recherchieren immer wieder so fantastische neue Sachen gefunden habe und dadurch auch eigentlich jeden Tag mit ganz viel Neugier wieder am Schreibtisch saß, um Neues rauszufinden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man für das Thema auch brennt, das einen nicht nur so halb interessiert.
Ja, stimmt. Würde ich zustimmen, ne? Oder?
Ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich halte das auch für einen richtig, richtig guten Tipp, weil man muss sich ja da wirklich auch mehrere Jahre dann damit tragen. Es sei denn, ist so ein Schnellzeichner.
Mir hat es auch geholfen, dass ich immer denke, es muss nicht gleich der erste Wurf richtig sein. Ich kann es auch immer wieder überzeichnen. Liegt natürlich auch in dem digitalen Zeichnen, dass man einfach noch eine Schicht und noch eine Schicht zeichnen kann. Dadurch setzt man sich selber nicht so unter Druck. Man denkt, dann kann ich halt noch einen Wurf machen. Und vielleicht ist der noch frischer als der erste, wenn ich den drüber lege. Ich habe manchmal so Angst davor, dass es so das Finale muss es dann sein. Und ich mag es daran, immer weiterzuarbeiten über lange Zeit und dass es eher so wächst.
Das Loslassen. Manchmal muss man so ein Projekt wirklich bewusst loslassen, oder?
Ja, das fiel mir jetzt echt total schwer. Als es in Druck ging, hatte ich das Gefühl, ich muss dieses Buchprojekt loslassen. Und das fand ich wirklich unangenehm, weil das war in diesen 5 Jahren ist das für mich wie so ein Gebäude gewesen, in dem ich, kann man sagen, gelebt habe. Es ist so ein bisschen wie ein Haus gewesen mit verschiedenen Zimmern, in dem ich dann rumgelaufen bin und ich habe dann so ein Möbelstückchen hier ein bisschen versetzt und da eine neue Öffnung reingemacht und da eine Verbindung ins nächste Zimmer und da was angebaut und da was abgerissen. Und das war so mein Zuhause. Und als ich dann fertig war, als ich es weitergegeben habe Richtung Druck und Richtung Thomas Gilke, dann war mir mein Haus plötzlich weggenommen. Und das hat sich wirklich ein bisschen unangenehm angefühlt. Und ja, jetzt recherchiere ich schon wieder, damit ich sozusagen ein neues Haus habe, in dem ich sein kann. Und das gefällt mir sehr, diese Parallelexistenz in diesem Comic-Haus, in dem man dann lebt.
Das hast du voll schön beschrieben. Das kann ich richtig nachfühlen.
Ja, schön gesagt. Danke für diesen Einblick, Tine. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und ich werde mir jetzt erstmal Essen warm machen.
Auch Hunger gekriegt jetzt.
Vielen, vielen Dank, liebe Tine, dass du dabei warst und uns in so viele Zimmer deines Häuschens mitgenommen hast und uns da so viel gezeigt hast von der Innenausstattung. Das war sehr spannend.
Das hat mir auch sehr Spaß gemacht mit euch.
Vielen Dank für den Einblick und das war wirklich total spannend.
Danke euch beiden.
Bis bald, hoffe ich. Und ja, wir hören und sehen uns wieder.
Okay.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.